Hallo und Glück auf zu einer weiteren Schalke Podcast Folge. Folge 131, das ist erst nächste Woche. 130, also die 130. Folge unseres Schalke Podcasts. Und diese 130. Folge ist eine, wie ich finde, ganz besondere Folge. Denn heute werden wir, also zu dritt ist jetzt keine Seltenheit, da saßen wir schon öfter mal zusammen zu dritt. Aber in dieser Konstellation wirklich zum allerersten Mal. Und damit begrüße ich ganz herzlich mit einem Glück auf, wie es gehört hier im Pod, Norbert Neubaum und Frank Lisinski, beide zeitgleich im Podcast. Hallo und Glück auf, ihr beiden.
Hallo.
Hallo und Glück auf.
130 Folgen musste es dauern, bis endlich diese Konstellation. Der Frank ist voll begeistert. Also wir werden, ich weise nochmal darauf hin, ihr könnt uns ja hören. Der Frank atmet aber zu viel ins Mikrofon. Das müssen wir ein bisschen weiter runter machen. Ihr werdet uns nicht nur hören können, ich weise darauf gerne immer wieder hin. Es gibt auch jetzt bei Spotify die Möglichkeit, uns auch als Video zu sehen. Darum werden wir da auch auf Spotify unseren Podcast als auch als Vodcast hochladen. Und natürlich werdet ihr den Vodcast und den Podcast auch auf unserer Seite vom Medienhaus Bauer, der Rona-Richten, unserer Schalke-Seiten, da werdet ihr unseren Podcast und Vodcast auch sehen können. Und natürlich ein paar Stunden später dann auch auf YouTube. Also ihr seid rundum versorgt. Und ja, dieses Bild wird es nicht so oft geben, ne? Dass wir drei zusammensitzen. Wie fühlt ihr euch?
Noch ganz entspannt.
Frank ist ganz entspannt.
Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit dem Frank zusammen und heute tatsächlich zum ersten Mal, dass wir zu dritt diesen Podcast machen. Also insofern wird das heute schon eine ganz besondere Nummer.
Ja, ich freue mich drauf. Ich denke mal, dass ich heute, mein Redeanteil ist ja sowieso sehr klein, wenn der Norbert dabei ist. Jetzt sind beide dabei. Also ich werde heute nicht viel zu tun haben. Ich werde das Ganze so ein bisschen beobachten. Ich habe auch eine ganz blöde Sitzposition. Die es sehen, die werden es sehen. Gerade ist unser Headset kaputt gegangen. Ich wollte es ausprobieren, wollte dann das Mikrofon da unten machen und dann macht es einmal knack und dann war es vorbei mit dem tollen Headset. Jetzt sitze ich hier ein bisschen schräg an unserem, naja, wie groß ist der Tisch? 50, 60 mal 60?
Der Tisch wirkt wahrscheinlich für die Leute, die sehen, noch größer, als er tatsächlich ist. Also er ist in der Tat bemerkenswert klein. Ich habe mir tatsächlich ein, zwei Notizen gemacht für die heutige Sendung. Den Block habe ich aber auf den Boden gelegt,
Echt? Weil
er auf den Tisch nicht mehr drauf passt.
Also er ist stehen drei Wörter.
Der Tisch ist schon sehr klein, das muss man schon,
ja, und das muss man schon sagen. Das muss man tatsächlich sagen. Hier auch, mein Laptop steht auch daneben. Ich gucke da auch immer runter. Das ist nicht unhöflich. Also für die, die gucken, ich gucke nicht immer weg, weil ich keinen Bock habe oder weil ich was anderes mache, sondern ich gucke dann nach unseren Themen, die wir zu besprechen haben. Heute natürlich, unser Hauptthema wird natürlich der FC Schalke 04 sein. Also so viel sei verraten. Aber wir werden uns natürlich über die Transfers unterhalten, die jetzt in den letzten Tagen noch getätigt worden sind. Und nach dem gestrigen Transfer, ich weiß nicht, ob wir mit dem gleich direkt anfangen sollen oder ob wir chronologisch vorgehen, aber da ist nun schon ein Transfer, wo die ganze Community, die ganze Fanwelt des FC Schalke 04 vor Übereifer schon den Aufstieg wieder hervorsagt und sagt, jetzt steigen wir auf, das ist alles super. Ja, lass uns mal anfangen. Wie wertet ihr denn diesen Transfer? Das ist wahrscheinlich der Transfer für Simon Terodde. Also wir haben wieder einen richtigen Stürmer, der auch ordentlich Geld gekostet hat. Und wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wie lange Schalke eigentlich schon nicht mehr so tief in die Tasche gegriffen hat, ne?
Ja, der Name ist sehr interessant und auch seine Vita. Er hat ja schon früh bei AS Monaco gespielt, schon mit 18 Jahren, dann auch im Profifußball Fuß gefasst in Frankreich, hat mit Kylian Mbappé sogar zusammen trainiert und Schalke verspricht sich natürlich jetzt von Moussa Sylla, wie der Spieler heißt, einiges. Wenn morgen das Training erstmals auf dem Vereinsgelände stattfinden wird, fußballspezifisch, dann wird er allerdings noch nicht dabei sein. weil er noch Länderspieleinsätze mit Mali hatte und deshalb noch ein paar Tage frei bekommt. Aber spätestens im Trainingslager in Mittersiel Anfang Juli wird der 24-jährige Stürmer dann die Schalke-Fans hoffentlich entzücken.
Die sind ja jetzt alle schon teilweise total entzückt. Ne? Also das, was auf Social Media abging, war ja wirklich bemerkenswert. Hattet ihr den vorher auf dem Schirm, jetzt mal ganz ehrlich? Habt ihr irgendwie Gerüchte mitbekommen?
Nein. Nein. Ich persönlich überhaupt nicht. Frank glaube ich auch nicht. Aber das sind ja im Grunde genau die Transfers, wofür man Ben Manga und sein Team mit seinen 7 oder 8 Scouts geholt hat. Das ist ja genau diese Marktnische, in der er sich jetzt für Schalke umschaut und umschauen will. Und er hat ja auch schon mal durchblicken lassen. Es werden Namen kommen, es werden Spieler kommen. Die Namen habt ihr noch nie gehört. Und ich denke mal, in diese Kategorie kann man Silla auch irgendwo einreihen. Ist auf jeden Fall ein Transfer, der ganz viel Fantasie mitbringt. Ich würde mich einfach freuen für Schalke, wenn so ein Junge jetzt auch wirklich mal hier dann noch einsticht, dass er sich nicht verletzt. Das ist sowieso mal das A und O, dass die fit bleiben. Ich denke da mal immer, gerade auch weil wir jetzt Europameisterschaft haben, ich denke da jetzt gerade mal an Breel Embolo. Den hat man ja auch, völlig andere Kategorie, völlig anderes Preisregal auch. Aber den hat man ja auch mit ganz großen Erwartungen geholt, auch Stürmer, ich bleibe dabei, toller Stürmer, schneller Stürmer, bis heute höchster Einkauf der Vereinsgeschichte, ich glaube mit 26 Millionen Euro, hat unterm Strich alles nicht funktioniert, hat sich schwer verletzt und es passte alles irgendwie so überhaupt nicht und ich hoffe, dass Silla dieses Schicksal hier auf Schalke erspart bleibt, sondern dass der Junge hier richtig durchstartet und ich glaube, dann ist dieses Entzücken, René, das du schilderst in der Schalke-Fan Community auch sicherlich berechtigt.
Aber warum sind denn alle schon so entzückt?
Ja, das liegt bestimmt an der Torquote. Er hat in der vergangenen Saison 15 Treffer erzielt, 7 Torbeteiligungen für Po FC, heißt der Verein in Frankreich.
Zweite Liga ist das.
Zweite Liga ist das, aber trotzdem, das ist ja schon eine vernünftige Quote und ein Torjäger braucht natürlich der FC Schalke 04, wenn er in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen will, sportlich gesehen. Und man ist ein bisschen verwöhnt worden durch die Trefferquote von Simon Terodde, jetzt nicht in der vergangenen Saison, aber eben davor. Und was auch für ihn spricht, und solche Spielertypen wollte ja Trainer Karel Gerrards auch haben. Er soll auch sehr schnell sein. Und Gerrards wird ja bestrebt sein, auch das Schalker Spiel in gewisser Weise auch noch zu modifizieren und zu verändern, indem er mehr auf Schnelligkeit jetzt setzt und da passt er genau in dieses Profil herein.
Welches Profil, wenn wir schon beim Profil, welche Position ist eher rechte Seite, ne?
Also er wird offiziell, glaube ich, geführt als Rechtsaußen, aber wenn ich mir so über ihn alles so durchlese, dann, ich kann es nur durchlesen, weil gesehen habe ich ihn noch nicht live, also dann scheint er mir schon relativ variabel einsetzbar zu sein. Ich glaube, dieses Entzücken der Schalke-Fans, René, hängt auch mit zwei Dingen zusammen. Zum einen war jetzt nach dem Weggang von Simon Terodde und auch von Keke Topp die Sehnsucht nach einem neuen Stürmer natürlich ganz besonders groß, weil du musstest ja schon die Abteilung Attacke, hat ja schon jetzt zwei Hochkaräter verloren. Und zum anderen, glaube ich, hängt das auch ganz viel mit dem Namen Ben Manga zusammen, weil da hast du natürlich die Hoffnung, der hat ja schon gerade nach Frankfurt auch Stürmer geholt, die waren damals auch nicht, noch nicht ganz so bekannt, noch nicht ganz so populär und sind dann in Frankfurt durchgestartet. Und natürlich hofft man jetzt, dass wie auch immer wir ihn nennen, den Perlentaucher oder das Diamantenauge Ben Manga, dass der jetzt ja auch was Wertvolles für Schalke holt, ganz klar.
Habt ihr das? Gibt es diese Begrifflichkeit tatsächlich? Perlentaucher? Diamantenjäger?
Oder hast du das? Perlentaucher, die Begrifflichkeit gibt's. Diamantenauge, und jetzt schweife ich wieder ab, du musst mich gleich einfangen. Absolut. Diamantenauge wurde auf Schalke der damalige und mehrmalige Präsident Günter Siebert genannt, weil der tatsächlich so in den späten 60ern, Anfang der 70er Jahren wirklich großes Talent, eine große Begabung dafür hatte, junge Spieler aus der näheren Umgebung zu entdecken und nach Schalke zu lotsen, die dann hier auch richtig gut Karriere gemacht haben. Und unter seiner Zeit war auch die Bereitschaft sehr groß, Spieler aus der A-Jugend direkt zu den Profis zu befördern und die dann auch gut performt haben. Und in der Zeit hat er sich den Namen Diamantenauge erarbeitet und verdient. Und wenn man ihn später noch in seiner Kneipe auf Gran Canaria getroffen hat, die er ja da hatte, Oscars Pub, dann hat er immer gerne über diese Geschichten erzählt und hat dann das eigene Diamantenauge dadurch symbolisiert, indem er sich dann hier die Augenwinkel immer so runterzog. Das sollte dann das Diamantenauge quasi visuell darstellen.
Aber die Frage war ja, Ben Manga, ob das jetzt dann sein neuer Name ist oder hast du das jetzt einfach
adaptiert? Ich habe das nicht erfunden. Ich habe das. Er gilt ja als Perlentaucher, ja, indem er nämlich Fußballerperlen eben irgendwo entdeckt, die noch nicht auf dem Radar der ganz großen Vereine stehen.
Interessant ist jetzt in diesem Zusammenhang auch nochmal, um zu Süller zurückzukommen, wie in der Pressemitteilung formuliert wurde von Marc Wilmots, dass sie ihm das Potenzial zutrauen, sofort ein Schlüsselspieler zu werden. Das ist insofern bemerkenswert, weil normalerweise in Pressemitteilungen die Messlatte nicht so hoch gehängt wird. Aber dadurch, durch diese Formulierung offenbart sich ja schon, dass Schalke große Erwartungen in diesen Spieler setzt.
Erwartungen hatte man ja, ich muss immer aufpassen, dass ich direkt über das Mikrofon spreche, Erwartungen hatte man schon, dass im Sturm ein prominenter Name kommen sollte. Und viele haben ja die ganze Zeit ein Auge immer auf Kaiserslautern gehabt. Ragnar Ache war ja immer ein Thema, war ja auch schon ein Thema in der, ich weiß nicht, ob zur Hinrunde schon dieses Thema aufkam, aber zur Rückrunde hat man ja gesagt, den Typ, der wäre doch was für Schalke. War das ein Thema? Weil es wurde ja auch ein bisschen Gerüchteküche-mäßig gearbeitet und man hat ja gesagt, ja, hier, der ist in Kontakt mit Schalke. Wisst ihr da was?
Also nach meinen Informationen war überhaupt kein Thema. Aber es werden ja so viele Namen gespielt, man darf ja auch nicht auf jeden Zug draufspringen.
Er hatte aber ja auch eine Ablösesumme, ne, die Schalke hätte bezahlen müssen, wo man ja eigentlich dann schon gesagt hat, naja, ich glaube nicht, dass Schalke so tief in die Tasche greift, aber es sind ja ähnliche Dimensionen wie jetzt auch für Silla, oder?
Ja, aber ich gehe davon aus, dass für Ache viel, viel mehr potenzielle Interessenten auf dem Markt sind und man darf dann nicht nur auf die Ablösesumme gucken, sondern der Spieler kann sich ja Zeit lassen und ganz bequem schauen, wer zahlt mir denn das meiste Geld? Das darfst du ja auch nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Mhm. Und von daher, nach meinen Informationen war da überhaupt nichts dran.
Wäre was für Schalke gewesen?
Ich habe den in Kaiserslautern sehr geschätzt, weil ich glaube, immer wenn der gespielt hat, dann haben die auch vorne was gerissen. Ich glaube allerdings, in der letzten Zeit in Kaiserslautern, da war er auch relativ oft verletzt. Und dann musst du natürlich ohnehin vorsichtig sein. Wenn er in Bestform ist, glaube ich, dann hat er, glaube ich, auch sogar Erstliga-Chancen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann auch mal, wenn sie es nicht schon getan haben, dass da auch mal Erstligisten bei ihm anklopfen.
Mhm. Viele haben ja gestern auch noch geschrieben, ja, warum nicht auch noch Ache dazu zum jetzigen Transfer?
Also sagen wir mal so, ich bin überzeugt davon, dass bestimmt noch ein Stürmer, mindestens noch einer kommt. Denn die Personaldecke ist ja immer noch nicht so groß, dass man sagen kann, wir können jetzt aus dem Vollen schöpfen. Muss ja auch sehen mit Lassme, der hat jetzt im ersten Jahr auch nicht überzeugt, wie der sich weiterentwickelt. Also ich denke schon, dass Schalke noch einen weiteren Stürmer verpflichten wird. In welchem Preissegment der dann angesiedelt sein wird, das muss man natürlich allerdings abwarten. Und ja.
Ich meine, Silla wird ja schon länger vorbereitet gewesen sein. Die werden ja nicht erst reagiert haben, nachdem bekannt wurde, dass Keke top geht, so wie wir es ja jetzt erfahren haben oder wie er es auch selber gesagt hat. Der Abgang wäre gar nicht gekommen, wenn Werder Bremen nicht angeklopft hätte. Also hätte jeder anklopfen können, außer Werder Bremen.
Ist das? Naja, das ist jetzt Spekulation, René. Du kennst die.
Hat er das nicht persönlich gesagt auch?
Ja. Ist ja auch nicht stimmt.
Du kennst die Verlautbarung. Ich will dem Jungen überhaupt nichts Böses. Im Gegenteil. Ich würde mich freuen, wenn das in Bremen schafft. Klaus Fischer zum Beispiel ist da sehr skeptisch. Schalkes Rekordtorjäger. Aber ich weiß nicht, und es ist und bleibt Spekulation, wie hätte Keke top reagiert, wenn ein anderer Erstligist außer Werder Bremen angeklopft und ihm ein lukratives Angebot gemacht hätte. Ich finde, man sollte sich da auch nicht immer so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es hätte jetzt nur Werder sein können. Also ich nehme ihm schon ab, dass er sich auf Schalke wohlgefühlt hat, dass er vielleicht auch ganz gerne geblieben wäre. Aber erste Liga ist dann nun schon mal ein qualitativer Unterschied für Fußballprofis. Und zu Werder Bremen hat er ja auch eine familiäre Beziehung, noch eine familiäre Bindung. Er kommt ja daher, ist ja größtenteils in der Bremer Jugend ausgebildet worden. Und ja, insofern nehme ich es ihm weder übel, dass er nach Bremen gegangen ist, noch nehme ich es ihm hundertprozentig ab, dass da auch sonst überhaupt kein anderer Erstligist hätte anklopfen dürfen, damit er nicht gewechselt wäre. Also das bleibt jetzt ja ohnehin nicht mehr, oder den Nachweis kann ja jetzt keiner mehr erbringen. Er ist jetzt in Bremen. Schalke hat ungefähr 2 Millionen Euro für ihn gekriegt. Die haben sie sofort wieder reinvestiert in einen anderen Stürmer. Alles gut, und jetzt schauen wir mal, was passiert.
Also ich stimme in allen Punkten zu, was der Norbert gesagt hat. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Keke durchaus noch mindestens ein Jahr hätte auf Schalke bleiben sollen, weil er hatte eine gute Entwicklung genommen. Aber ob er jetzt dann sofort auch in der ersten Bundesliga auf regelmäßige Einsätze kommt, also dahinter würde ich schon ein großes Fragezeichen setzen. Und ich hätte mir von so einem Spieler mehr Geduld mal erhofft, ein bisschen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass diese familiären Bindungen zu Werder, weil er ja früher so lange gespielt hat im Nachwuchsbereich, dass die dann auch schon so eine große Rolle gespielt haben, dass er dann doch auch gesagt hat, ich möchte da in Anführungsstrichen zu meinem Heimatverein zurück. Aber aus sportlicher Sicht halte ich es für einen Fehler. Aber das ist oft so bei jungen Spielern, dass sie dann auch ein bisschen zu ungeduldig sind.
Wir haben mehr Zugänge in dieser Woche, oder besser gesagt in der Woche vom letzten Podcast, als Abgänge, mehr Zugänge als Abgänge. Aber wir haben auch Abgänge. Lass uns aber gleich darüber sprechen. Lass uns erstmal bei den aktuellen Zugängen bleiben. Keke Top war jetzt nochmal kurz eingeschoben. Martin Wasinski war mal Thema, also war in der Transferküche am Brodeln und ja, ist jetzt verpflichtet worden. Eure Einschätzung?
Ja, er passt auch so in die neue Philosophie, dass man jetzt auch verstärkt auf junge Spieler setzt. Man muss bei all diesen Jungen abwarten, wie sie sich dann entwickeln werden. Ich glaube, dass er eher unter die Kategorie Perspektivspieler fällt und dass Schalke jetzt mit seiner Verpflichtung nicht so die Hoffnung sofort verbindet, dass er sofort durchstarten wird. Aber Schalke hat sich jetzt für diesen Weg entschlossen und es sind ja eine Reihe von jungen Talenten jetzt verpflichtet worden. Und bei jedem wird es jetzt interessant sein zu beobachten, wie schnell die Integration klappt und wie schnell sie in der zweiten Liga Fuß fassen. Es ist natürlich dann ein himmelweiter Unterschied, auf Schalke dann klarzukommen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn du in jedem Heimspiel hier vor 60.000 Zuschauern auflaufen sollst oder auch nur auf der Ersatzbank sitzt. Das ist ja für viele eine völlig neue Erfahrung und da wird man dann schauen müssen.
Er hat natürlich gute Chancen, Perspektiven, gerade in der Schalker Hintermannschaft, weil im Grunde ist ja mit Tomasz Kalasz gibt es ja eigentlich nur einen, der da so richtig im Moment gesetzt ist. Marcin Kaminski ist längst nicht mehr der unumstrittene Abwehrchef, der er vielleicht in der Aufstiegssaison mal war. Der wird sich strecken müssen, um nachhaltig auch zu Einsätzen zu kommen. Du hast mit Ibrahima Cissé einen Spieler, der geht jetzt, glaube ich, in seine dritte Schalke-Saison. Da weiß man immer noch nicht, ist das jetzt Regionalliga oder
Champions League.
Oder Champions League. Ich hoffe immer noch auf das Zweite, weil ich dem eigentlich unheimlich viel zutraue. Verpasst aber auch einen Großteil der Vorbereitung, weil er mit der U23 von Mali an den Olympischen Spielen teilnimmt. Leo Greimel ist kein planbarer Kandidat. Der muss erstmal wieder nach seiner schweren Verletzung auf die Beine kommen. Ja, und insofern hat Wasinski zumindest ganz gute Chancen, da anzugreifen. Und generell gilt das ja für ganz viele Spieler, die Schalke jetzt geholt hat. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können die alle noch gar nicht richtig beurteilen. Armin Younes weiß man zumindest, was er mal drauf hatte. Aber da muss man auch dann mal abwarten, wie gut oder wie kann er sich wieder in Form bringen. Und das Ganze ist ja im Prinzip eine riesengroße Wundertüte, die viel größer ist als in der vergangenen Saison, weil da hattest du einen Großteil der Aufstiegshelden waren noch dabei. Die Neuzugänge konntest du einigermaßen einschätzen. Schalenberg, Sego, Ian Lassmann, die kanntest du zumindest aus anderen deutschen Ligen. Und das ist ja diese Saison jetzt völlig anders. Du hast ja wirklich eine Mischung aus den ganz jungen Spielern, aus denen, die noch da sind, wie Schalenberg und Seguin beispielsweise, und aus den Neuzugängen. Und da bin ich jetzt wahnsinnig neugierig drauf, aber mit einer positiven Neugierde eigentlich, was Karel Gerards jetzt aus diesen verschiedenen Zutaten, wie er das zu einer schmackhaften Rezeptur jetzt zusammenmixt.
Noch ein junger Spieler, auch diese Woche verpflichtet worden. Da gab es das Gerücht aber schon länger und da war auch die Euphorie im Netz zumindest sehr groß. Sehr junger Spieler, 19 Jahre, aber der Name, der hat reingeschlagen. Der haben da gesagt, mein Gott, der Peter Remmert, der hat so einen klangvollen Namen, so einen richtigen, ja, aber ist halt auch ein Perspektivspieler, ne? 19 Jahre, kommt vom VfL Osnabrück. Habt ihr irgendwelche?
Also ich könnte jetzt ein bisschen zynisch sagen, unter Remmert-Nachnamen habe ich sofort, denke ich sofort an den Trabrennsport, weil da gab es einen bekannten Trainer und Traber, glaube ich, Harro Remmert hieß der, aber der wird mit dem Peter Remmert wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun haben. Oder war das Galoppsport?
Ich würde den vor allem auch in den Galoppsport
okay,
da packen, und zwar als Jockey.
Ja, als Jockey, genau. Ja. Und auch Trainer, genau.
Dann war es Galopp.
Dann war es Galopp, ja, okay. Dann habe ich mich vertan.
Harro Remmert.
Harro Remmert, ja, genau.
Ja. Ja. So kommt man von Peter Remmert auf Harro Remmert.
Ja.
Er hat zumindest zwei Beine, die dafür sorgen sollen, dass er vorne.
Ja, aber du hast völlig recht, dieser Name spukte schon ganz, ganz lange. Ja. In der Gerüchteküche herum. Warum es jetzt so lange gedauert hat, bis Schalke seine Verpflichtung bekannt gegeben hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist genauso, wie Norbert sagt, eben, du hast jetzt so viele junge Spieler und wir haben natürlich jetzt nicht den Überblick, wie er sich geschlagen hat in der U19 des VfL Osnabrück. Das lässt sich wirklich jetzt seriös für keinen dieser jungen Spieler prognostizieren. Man muss wirklich bei allen jetzt abwarten. Und da ist natürlich auch das Trainerteam und insbesondere Karel Gerards gefordert, wie ihm es gelingt, diese jungen Spieler dann für Schalke auf einen Weg zu bringen, dass sie auch Schalke sportlich helfen können.
Es wird noch einiges passieren, davon ist auszugehen, auch wenn schon ganz viele Transferbewegungen in den letzten Tagen und Wochen stattgefunden haben. Aber das ist noch lange nicht abgeschlossen. Also das Training hat noch nicht angefangen, aber die medizinischen Untersuchungen, die Voruntersuchungen wurden gestern und heute gemacht. Kurzer Hinweis, wir zeichnen den Podcast am Dienstag auf. Und dann am Mittwoch, das erste Training ist medienöffentlich. Das heißt, wir Medienvertreter dürfen dann das erste Mal schauen. Hat auch einen ganz besonderen Grund. Also Schalke-Fans sind dann am Donnerstag dann eingeladen zum Training. Sie kommen auch 10.30 Uhr, glaube ich. Ne?
Genau.
Morgen ist Länderspiel auf Schalke. Und da gibt es natürlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Und selbst wir mussten uns da, glaube ich, nackig machen, damit wir morgen aufs Trainingsgelände kommen. Du hast mir gerade so ein bisschen, ich wusste gar nicht, dass Silla gar nicht da ist. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, siehst du? Also
ja,
ich habe mich schon auf den gefreut, aber nein, der ist morgen nicht da.
Das liegt an seinem Länderspiel, das er für Mali gemacht hat gegen Madagaskar, wurde er eingewechselt und er bekommt deshalb, weil die Saison für ihn noch ein bisschen länger dauerte, noch ein paar Tage Urlaub und so wie ich es mitgekriegt habe, wird er spätestens dann im Trainingslager in Mittersiel am Start sein.
Mali, Madagaskar, endlich wieder internationale Fußballnamen auf der Schalker Landkarte, René.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das, was jetzt in den letzten Tagen auf Schalke so passiert ist, länderspieltechnisch, ist schon große Klasse, fand ich. Ne? Also wir hatten die Engländer, wir hatten Spanien gegen Italien. EM ist auch, glaube ich, noch ein Thema, was wir heute ansprechen sollten. Lass uns da gleich nochmal vielleicht ein paar Minuten Zeit investieren. Wir sind immer noch bei Transfers, weil wir sind noch nicht abgeschlossen. Spielertechnisch, man weiß es nicht. Also es gibt auch spöttische Zungen, die behaupten, ja, als was kommt er denn nun? Wir haben einen Neuzugang zu verzeichnen im Trainerteam.
Sydney Sam.
Also da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert. Da habe ich wirklich gedacht, Moment, das ist definitiv eine Ente. Das kann nicht sein. Das hat irgendeiner dazu gedichtet. Da kommt der und auch noch Sydney Sam. Beim Torwarttrainer war ich mir ja relativ sicher, ja, da ist was dran. Aber bei Sydney Sam, lass uns auch gleich die beiden Namen noch im Personalien erwähnen, aber bei Sydney Sam, da musste ich schon mal schlucken. Wie ging es euch?
Ja, ich könnte ja jetzt den Chatverlauf unserer WhatsApp-Gruppe zeigen, als die ersten Gerüchte
Sam
aufgetaucht sind. Nein, natürlich haben wir uns dann untereinander verständigt und gefragt, hör mal, kann das sein? Und da waren eigentlich die ersten Reaktionen, waren nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde aber jetzt diese ganze Personalie auch grundsätzlich nicht allzu hoch hängen. Also wir reden hier über den, im Grunde über den zweiten Co-Trainer, wenn nicht sogar noch ein anderer noch dazwischen kommt. Also der Co-Trainer im Grunde von Karel Gerards ist Tim Smolders. Das ist ein Vertrauter, mit dem wird er all die wichtigen gravierenden Dinge, Strategie, Taktik und was auch immer mit der Mannschaft passiert, besprechen. Dann gab es immer noch zwei andere Co-Trainer, Matthias Kreuzer und Mike Büskens. Denen ist halt mitgeteilt worden, dass man zumindest auf dieser Profi-Ebene nicht mehr mit ihnen plant. Und jetzt holt man Sydney Sam dazu, der, und das vermute ich mal, in der Hierarchie sicherlich so ein bisschen unter Tim Smolders dann stehen wird. Und um die Sache, die ganze Sache jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch aus Schalker Sicht verständlich zu machen, wenn wir jetzt mal alleine Mike Büskens nehmen, in dieser Position, die er hatte, als zweiter oder dritter Co-Trainer, da war der doch auch eigentlich völlig überqualifiziert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mike Büskens ist Fußballlehrer, der ist zweimal in die erste Bundesliga aufgestiegen als Cheftrainer, einmal mit der Spielvereinigung Greuther Fürth, eine absolute Sensation, erstmals in deren Vereinsgeschichte. Der ist mit Schalke aufgestiegen in die erste Bundesliga. So, und dann hast du den jetzt in deinem Trainerstab, also einen richtig großen Namen, aber in einer Funktion, in der du eigentlich gar nicht diesen großen Namen brauchst. Du willst eigentlich, und das vermute ich mal, soll jetzt dann Sydney Sam machen, du willst eigentlich einen haben, der da so ein bisschen mitschwimmt, der dann im Grunde die Dinge macht, die früher auch vielleicht ein klassischer Co-Trainer gemacht hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mitkicken oder irgendwie sowas. Oder ich möchte jetzt nicht diesen hässlichen Begriff vom Hütchenaufsteller nehmen, aber im Grunde kommt das vielleicht der ganzen Sache so nahe. Was natürlich an der Personalie Sydney Sam so überrascht, ist, dass er in seiner Schalker Zeit als Profi hier natürlich nicht seine besten Jahre hatte. Das war im Grunde ein riesengroßes Missverständnis. Und da ist auch hinterher noch so ein bisschen böses Blut dann auch geflossen. Er hat sich nicht besonders positiv über Schalke geäußert. Schalke war aber auch stinkig auf ihn. Aber ich möchte da jetzt auch nicht ihn vorverurteilen. Ich denke, da hat er jetzt einfach auch verdient, dass man ihm da doch ziemlich vorurteilsfrei entgegentritt. Und ich behaupte jetzt mal, die Personalie Sydney Sam wird nicht über Wohl oder Wehe der Zukunft des FC Schalke 04 entscheiden. Damals übrigens war der Transfer von Sydney Sam, als man ihn als Spieler geholt hat, das war im Grunde ein Schnäppchen. Der war aktueller Nationalspieler, spielte bei Bayer Leverkusen, hatte eine Ausstiegsklausel und Horst Held hat ihn für 2,5 Millionen Euro geholt. Sam hatte damals einen Marktwert von geschätzten 10 Millionen Euro. Also das war im Grunde ein richtig guter Transfer. Aber wie das dann so oft ist, auch auf Schalke, oder nicht nur auf Schalke, auch bei anderen Vereinen, aber auf Schalke, gerade in der Vergangenheit leider ein bisschen zu oft, hat nicht funktioniert. Er war verletzt. Er kam dann auch in diesen Sog der Suspendierung, ist dann gemeinsam mit Kevin Prinz Boateng suspendiert worden, sollte dann nach Frankfurt ausgeliehen werden, hat nicht geklappt aus gesundheitlichen Gründen, nochmal Neueinstieg auf Schalke, aber das war alles, das passte nicht. Und dann war dann irgendwann Feierabend, dann ist er, glaube ich, abschließend zum VfL Bochum gewechselt.
Ja, und die Aufregung aus dem Netz resultiert dann eben aus der Entwicklung, die Sydney Sam dann in Schalke genommen hat, was Norbert jetzt gerade eben kurz skizziert hat. Und sowas vergessen eben viele Fans nicht, aber es heißt ja nicht, wenn er damals im Unfrieden mit Schalke auseinandergegangen ist, dass es jetzt als Co-Trainer dann auch nicht funktioniert. Das wäre ja ein Trugschluss. Also deshalb plädiere ich auch dafür, ihm mal eine faire Chance zu geben und man wird sehen, ob die Rechnung dann aufgeht.
Was mich überrascht, aber das wird sicherlich eine der Fragen sein, die an Karel Gerards beim Trainingsstart gestellt werden. Ich finde, so Position des Co-Trainers. Ich finde, da sollte dann schon der Cheftrainer auch ein gewichtiges Wort mitzureden haben, wenn er es nicht sogar ganz alleine entscheiden sollte. Ich sehe jetzt so die Querverbindung zwischen Karel Gerards und Sidney Sam, die sehe ich so überhaupt nicht. Aber kann auch durchaus sein, dass es die irgendwie gibt. Oder vielleicht hat Sidney Sam beim MSV Duisburg, wo er ja zuletzt war, auch im Trainerteam, so eine hervorragende Arbeit gemacht, dass er da irgendwie empfohlen wurde und hat dann in Bewerbungsgesprächen einen super Eindruck hinterlassen. Werden wir alles wahrscheinlich am Mittwoch noch ein bisschen intensiver oder ein bisschen näher erfahren. Aber jetzt lass ihn da erstmal ankommen, lass ihn erstmal arbeiten. Vielleicht hat er sich ja auch in den letzten Jahren, wir hatten ja alle jetzt auch keinen größeren Kontakt mehr zu ihm, vielleicht hat er sich ja irgendwie auch enorm weiterentwickelt.
Also als ich ihn kennengelernt habe als Spieler, war er wirklich ein sehr ruhiger, zurückhaltender junger Mann noch, der also wenig auch von sich preisgegeben hat und der, wo man das Gefühl hatte, der spricht ungern mit Journalisten.
Vielleicht haben sie ihn deswegen geholt, Frank. Das kann natürlich sein.
Nicht, weil er einen nicht mag, sondern weil er eben mehr introvertiert ist und am liebsten seine Ruhe haben will. Und von daher, ich saß mal bei einem Bundesligaspiel eine ganze Halbzeit, saß er mit mir auf der Pressetribüne, da war er, glaube ich, auch verletzt. Und ich glaube, er hat, glaube ich, 2 oder 3 Minuten gesprochen, sonst war er mucksmäuschenstill.
Ich habe andere Erinnerungen, aber ich möchte gar nicht mehr so in Worte fassen, weil eure beiden Aussagen haben mir doch gezeigt und man muss auch nach so einer langen Zeit vor allen Dingen einfach eine neue Chance geben und auch objektiv daran gehen und nicht mit irgendwelchen Vorurteilen.
Würde mich aber trotzdem interessieren, welche Erinnerungen du an ihn hast.
Ich mach's mal knapp, kurz und knapp, ein Raudi, unhöflich, stänkert rum, wenn er unzufrieden ist. Es gibt natürlich in jedem Verein unzufriedene Spieler und Mitarbeiter und aktuell gibt es sie auch auf Schalke und die haben auch ihre Konsequenzen getragen. Zu denen können wir ja auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Aber so habe ich in Erinnerung und ich hatte so die Erinnerung, er hat sich aus dem Staub gemacht mit schlechten Eigenschaften.
So. Es gab oder gibt im Netz ja sogar die steile These, dass Schalke Sidney Sam verpflichtet habe, um Karel Gerards den Job hier auf Schalke madig zu machen.
Dann hätten sie aber Mike Büskens einfach behalten können, oder?
Da hätten sie wahrscheinlich andere Dinge auch machen können. Da glaube ich auch nicht dran. Da glaube ich erst dran, wenn man Tim Smolders von Karel Gerards abzieht. Dann würde ich sagen, okay, jetzt ist es soweit.
Der, mit dem habe ich persönlich noch gar keinen Kontakt gehabt, obwohl er ja schon jetzt auch eine ganze Zeit lang da ist. Aber er macht auch objektiv gesehen einen stoffeligen Eindruck, ne? Er ist auch irgendwie sehr introvertiert, also spricht
also nicht. Zumindest grüßt da jemand, wenn er auf den Trainingsplatz kommt. Das ist ja schon
ein Fortschritt. Aber das war's dann. Ne? Aber gut, du hast recht, das ist ja schon mal,
Das ist schon mal ein Vorteil.
Ja. Noch ein Zugang im Trainerteam, Torwarttrainer ist gekommen für Simon Hensler. Stéphane Loubé, hab ich vorher noch nie gehört, war bei Frankfurt.
Ja, wahrscheinlich kennt ihn deshalb Ben Manga und hat dann auch eine gewisse Rolle gespielt. Das ist anzunehmen, ob es jetzt wirklich stimmt, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Den Namen hatte ich vorher auch noch nicht gehört, aber man kann nicht alle Leute kennen und Torwarttrainer auch sowieso nicht alle. Auch da muss man jetzt schauen. Das Torwartteam ist ja sowieso dann ziemlich verändert und die müssen sich dann alle mal beschnuppern und dann schauen, wie da die Zusammenarbeit laufen wird.
Der hat relativ viele Stationen als Torwart gehabt.
Als Torhüter?
Als Torhüter. Und ich glaube, zweite Liga war viel dabei. Ich meine, mich sogar erinnern zu können, dass ich den hin und wieder mal entweder bei Kräuter Fürth oder Jan Regensburg, da habe ich den, glaube ich, sogar gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er eine sehr extrovertierte Art in dem Tor gehabt. Also der fiel schon immer so ein bisschen auf.
Ob er die dann auch als Trainer hat?
Das werden wir sehen.
Ja. Okay. War es das mit Neuzugängen in dieser Woche? Ja, ne? Also zumindest haben wir ja letzte Woche Dienstag auch den Podcast aufgenommen.
Ja gut, es waren jetzt ja jetzt insgesamt, wenn man das zählt, waren jetzt schon 9 externe Neuzugänge. Dann musst du noch die Jugendspieler dazu rechnen aus der eigenen Jugend. Das ist ja schon ein gewaltiger Umbruch. Und jetzt schauen wir mal, was noch passieren könnte. Dass da was passiert, davon gehe ich aus, aber man muss jetzt ja auch nicht in Hektik verfallen und das Geld spielt ja auch immer eine Rolle. Von daher warten wir mal ab.
Es ist jetzt schon ein gewaltiger Umbruch. Ich behaupte aber, dass es bis aufs Tor wird in allen Mannschaftsteilen noch Veränderungen geben. Du musst immer bedenken, René, wir haben ja noch mehrere Stichtage im Grunde. Wir haben jetzt, gut, Trainingsbeginn ist jetzt am Mittwoch offiziell. Dann haben wir Trainingslager. 8. Juli ist auch so ein Transfertag, wo man sagt, so, wenn der eine oder andere dann jetzt da wäre, dann wäre es ganz gut. Mhm. Dann haben wir den Ligastart, der ist Anfang August. 2. August ist ja erstes Zweitligaspiel. Ja, und dann haben wir immer noch das Ende des Transferfensters. Genau. Und du darfst eins nicht vergessen, wir haben ein großes Turnier in diesem Sommer, die Europameisterschaft. Das ist ja auch immer noch mal so eine Börse, ein Schaulaufen. Und möglicherweise sind die Spieler, die da aktiv sind, die sind ein paar Regale für Schalke zu hoch. Aber Transfers von diesen Spielern, die kommen werden, die lösen dann ja auch wieder so einen Dominoeffekt aus. Spieler X wechselt zu Verein Y. Bei Verein Y nimmt er möglicherweise irgendeinem den Stammplatz weg, der ist unzufrieden, will weg, wechselt zu Verein A und bei Verein A ist dann auch wieder jemand unzufrieden, der will dann auch wieder weg und möglicherweise gucken die Ben Mangas und Co. dann dahin und sagen, so, jetzt in dem Moment ist das ein Spieler, der könnte für uns in Frage kommen. Und ähnliche Andeutungen hat Ben Manga auch gemacht, dass man die eine oder andere Position vielleicht noch gar nicht unbedingt mit der A-Lösung oder doppelt besetzen will, weil man einfach so ein bisschen darauf zockt, dass hinterher noch genügend Leute übrig bleiben, die man dann möglicherweise zum Schnäppchenpreis entweder verpflichten oder auch ausleihen kann.
Heißeste Transfergerücht, was momentan, also wie gesagt, am Dienstag haben wir den aufgezeichnet, Felipe Sanchez, Innenverteidiger. Der wird immer noch heiß gehandelt. Viele haben schon aber gesagt, also auch Kollegen haben gesagt, mag Kontakt gegeben haben, aber da ist nichts vertieft worden. Aber immer wird noch heiß darüber spekuliert.
Ja, jetzt sind aber die heißen Spekulationen, die überall rumkursieren, die sind nicht immer die Basis dann einer tatsächlichen Nachricht. Ich tapp's da so ein bisschen im Dunkeln, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der liest sich vom Profil her, liest er sich richtig gut. Der ist offenbar U20 Nationalspieler in Argentinien und da sage ich mal, die können ja schon was. Spielt er auch in der ersten argentinischen Liga und ist für mich eigentlich eine Hausnummer, wo ich spontan sagen würde, für Schalke aktuell fast schon ein bisschen zu groß. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass da auch andere Vereine...
Sehe ich genauso. Also ich halte das auch eher für unrealistisch, dass Schalke gelingen könnte, solch einen Spieler zu verpflichten.
Ich erinnere an den gestrigen Transfer. Den hätten auch nicht viele, glaube ich, erwartet. Da sind da bestimmt auch andere Vereine gerne interessemäßig dran gewesen und hätten gesagt, den hätten wir auch gerne. Okay, also Transferfenster-Thema bleibt uns noch ganz viele Wochen noch auf dem Schirm und ich gehe mal davon aus, da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Lass uns jetzt mal zum aktuellen Geschehen den Sprung wagen. Seit gestern finden die medizinischen Voruntersuchungen statt und morgen, also am Mittwoch, findet dann das erste Training statt, wo wir dabei sein dürfen. Ich hatte es gerade schon gesagt. Und da ist ja dieses Rätsel wahrscheinlich, was wir morgen dann beantwortet bekommen. Was ist mit den Spielern, die beim FC Schalke 04 eigentlich keine Rolle mehr spielen? Es wurde ja klar kommuniziert, Timo Baumgartl wird unter Karl Gerz nicht mehr spielen. Jetzt ist es aber doch so, dass er dann zumindest morgen beim Training ganz normal mit dabei sein wird und auch Dominik Drexler.
Genau. Und die anderen Spieler, mit denen Schalke nicht mehr plant, waren auch gestern bei dem Beginn der medizinischen Tests dabei. Und ja, das kann man jetzt so und so interpretieren. Einerseits kann man vielleicht Schalke den Vorwurf machen, warum habt ihr es jetzt in den 6 Wochen nicht geschafft, dass diese Spieler neue Vereine finden oder dass man sich finanziell geeinigt hat und eine Ablöse und dann eine, dass die von der Gehaltsliste kommen. Oder man kann sagen, Schalke hält sich vielleicht doch noch eine Hintertür offen bei dem einen oder anderen und auf einmal gehört er dann doch wieder zum Kader. Das ist schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Ich sage mal so, in Sachen Glaubwürdigkeit kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass von diesen 7, dass Schalke jetzt eine Rolle rückwärts da macht. Und Karl Gerhardt hat sich ja gerade bei Drexler und Baumgartl ganz eindeutig positioniert. Da würde er in gewisser Weise als Umfaller dastehen. Es sei denn, Schalke würde es kommunikativ gelingen, dass man da eine andere Lösung findet. Also beispielsweise, dass Baumgartl und Drexler zum Trainer hingehen. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum und sagen, tut uns alles so leid und bitte, bitte, bitte gib uns noch mal eine Chance. Aber so wie ich die beiden kennengelernt habe, kann ich mir das jetzt schwer vorstellen. Und ja, man muss, morgen wird man da Klarheit haben, wie das abläuft. Ich habe schon mal versucht, dann auch bei Schalke da an Informationen zu kommen, aber das ist schwierig. Und das ist ja auch eine juristische Sache. Muss Schalke jetzt, das ist ja eine spannende Frage, muss Schalke dann dafür sorgen, dass die jetzt bei den Profis trainieren? Oder würde es reichen, dass die bei der U23 trainieren oder Einzeltraining? Das ist ja auch eine Frage für Juristen. Und ich sag mal, die Spieler haben ja alle Spielerberater. Und die werden diese Fragen ja auch diskutiert haben. Aber ich sag mal, die Spieler werden ja auch ein Interesse haben. Es sind ja noch viele, der Henning Matriciani ist 23 Jahre alt. Der wird ja nicht sagen, ich poche jetzt auf die Kohle und das ist mir scheißegal, wann ich wieder spiele und dann spiele ich eben nicht. Das hat ja auch für ihn Nachteile und beim Henning, den schätze ich ja so an, der spielt ja gerne Fußball. Also der will ja jetzt nicht sagen, ich sitze den Vertrag jetzt aus. Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen.
Das ist ganz entscheidend, was Frank gerade gesagt hat, bei solchen Fragen. Da spielen arbeitsrechtliche Dinge eine ganz große und nicht zu unterschätzende Rolle. Und wenn du da einen Fehler machst, dann kann es nämlich erstmal richtig teuer werden. Die Sache ist schon verzwickt genug. Insofern wäre natürlich eine schnelle Lösung in allen Fällen der Idealfall gewesen. Aber warum hätte Schalke sich jetzt auch zu einer schnellen Lösung treiben lassen sollen? Ich glaube, eine schnelle Lösung wäre dann auch im Grunde teuer geworden. Natürlich hoffst du, dass die Spieler dann irgendwann mal anklopfen und sagen, pass auf, hat sich erledigt, ich habe sowieso jetzt einen neuen Verein und lass uns das hier beenden. Aber so einfach sind die Dinge nicht, das ist alles keine Einbahnstraße. Ich glaube, in den Lizenzspielerverträgen steht sogar drin, dass der Arbeitgeber, also Schalke 04, dem Spieler die Teilnahme am Profitraining ermöglichen muss. Zumindest war das mal so. Wenn sich da jetzt in den letzten Jahren nichts Wesentliches geändert hat, dann wird das auch immer noch so sein. Das heißt, du kannst nicht einfach dann mal sagen, so, ihr trainiert jetzt mal erstmal in der U23 mit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei vorübergehenden Suspendierungen geht, das möglicherweise, aber nicht als dauerhafte Lösung. Ja. Schalke muss möglicherweise irgendein Angebot machen. Das kann natürlich auch so aussehen, die normale Mannschaft trainiert um 10.30 Uhr und nachmittags wird nochmal ein Training angesetzt.
Nur für diese Spieler, das ist alles schon
nur gegeben. Nur für diese Spieler mit einem Trainer aus der Profiabteilung, genau. Sidney Sam vielleicht, dann wüssten wir auch, warum sie ihn geholt haben. Der läuft dann ein bisschen vor, dann spielen sie sich den Ball ein bisschen zu und dann kann Karel Gerhard sagen, okay, die habe ich jetzt nicht mehr hier. Und Schalke kann sagen, so, Profitraining.
Genau.
Und dann kann möglicherweise kein Anwalt der Welt da irgendwas gegen sagen. Natürlich hoffen wir alle, dass sich das vernünftig löst. Wir können ja sagen, die Kollegen der WAZ haben jetzt vorhin gemeldet, wir hatten jetzt gerade hier so eine Schulung, deswegen konnten wir jetzt noch nicht, da noch gar nicht aktiv werden, dass Ralf Herrmann jetzt wohl bei der U23 trainieren soll. Also da ist zumindest jetzt eine Trainingslösung offenbar gefunden worden, aber ist ja auch noch keine endgültige Lösung. Er wird ja keine Lust haben, jetzt die ganze Saison bei der U23 mit zu trainieren. Genau. Und was Frank gesagt hat mit dem unwahrscheinlichen Fall, dass die jetzt alle bitte, bitte machen, Drexler und Baumgartl beispielsweise, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde aber, wenn es bei dem einen oder anderen Spieler, Lino Tempelmann fällt mir ein, bei dem ich gar nicht immer so richtig weiß, was der sich eigentlich hat zu Schulden kommen lassen, weil der war in der ersten Gerhardsphase, war das noch einer der großen Hoffnungsträger. Mhm. Also wenn Karel Gerhards jetzt merkt, ich kann den doch gebrauchen oder wie auch immer. Ich finde, unter erwachsenen Menschen müsste das immer auch möglich sein, dann noch wieder zueinander zu finden. Also so tief kann die Kluft ja gar nicht sein. Bei Drexler und Baumgartl schließe ich das ein bisschen aus, weil da muss ja offenbar dann doch eine ganze Menge passiert sein.
Also Lino Tempelmann kann ich noch hinzufügen. Da gibt es ja jetzt auch das Gerücht, dass der 1. FC Nürnberg an einer Rückholaktion interessiert sein soll. Aber da muss man natürlich auch abwarten. Aber Neuert hat natürlich völlig recht. Lino Tempelmann ist ein bisschen Rätsel, weil er ja lange Zeit eine gute Rolle gespielt hat. Er hatte dann Knieprobleme in der Rückrunde. Aber ich hatte mit Marc Wilmots auch nochmal über Lino Tempelmann gesprochen und Marc Wilmots hat mir nicht den Eindruck vermittelt, dass er von Tempelmann sportlich nichts mehr hält, sondern im Gegenteil. Ich hatte eher den Eindruck nach unserem Gespräch gewonnen, dass Schalke weiterhin mit ihm plant. Also insofern kommt diese Entwicklung, kam für mich dann ein bisschen überraschend.
Ihr werdet alles auf unserer Schalke-Seite nachlesen können in den kommenden Tagen. Da weise ich gerne nochmal drauf hin. Und da möchte ich auch gerne nochmal auf unser Schalke-Abo hinweisen. Es gibt natürlich auch Artikel, die nicht frei sind, die hinter einer Bezahlschranke stehen. Und da gerne nutzt ihr die Möglichkeit für 3 Monate, a 3 Euro, das Schalke-Abo zu lösen. Informationen, wie ihr da drankommt, findet ihr in den Shownotes. Ich kann aber auch nochmal die Adresse sagen. www.recklinghäuser-zeitung.de/Schalke-Podcast. In einem Wort durchgeschrieben. Dort könnt ihr dann alle Inhalte von uns lesen. Was gut ist, der Podcast, der ist sowieso für alle hör- und sehbar. Also auch da gerne weiterempfehlen. Ja, einmal in der Woche setzen wir uns zusammen, ne? Nicht mehr, nicht unbedingt zu dritt, das können wir ja kurz noch mal erklären. Heute hatten wir eine Schulung und haben uns dann gesagt, wenn wir schon mal alle drei zusammen sind, dann machen wir das auch einfach mal zu dritt. Und was mir dann auch noch eingefallen ist, wir haben das Thema Transfermarkt ja abgeschlossen, obwohl so ein bisschen haben wir es ja offen gelassen, weil wir ja nicht wissen, was mit den Spielern wird, die, wo man gesagt hat, die spielen keine Rolle mehr oder die sollen, denen wird nahegelegt, sich einen anderen Verein zu suchen. Einen Abgang habe ich vergessen, Niklas Castelle. Der war ja für mich so schon so ein Hoffnungsträger, wo ich gesagt habe, ja mein Gott, das ist einer von den dreien, die halt da hochgezogen worden sind, Van der Sloot, Kasparov und Castelle, wo ich gesagt habe, der könnte sich durchsetzen. Hat auch in der Winterpause dieses wahnsinnig tolle Hallenturnier gespielt. Da habe ich noch ganz gute Erinnerungen. Kam dann auch gegen Hamburg zum Debüt und ist dann wieder ein bisschen in der Versenkung versunken. Dann hat er sich verletzt im April und war Saison aus. Ich erinnere mich noch an das Bild, wie er da mit dem Golfcar vom Trainingsplatz runtergefahren ist. Und Alex sagt, das sieht nicht gut aus. Und dann kam auch die Bestätigung, das war das Saison aus. Ja, war ich auch ein bisschen überrascht. Aber er sucht jetzt seine neue Herausforderung in Ulm.
Ja, du hast völlig recht. Ich war ja auch bei diesem Training dabei, wo er sich verletzt hat. Er hat ja auch Tränen in den Augen gehabt. Das war schon ziemlich bedrückend. Er hat wirklich Pech gehabt, immer wenn er auf dem Sprung schien, zu den Profis zu kommen, hat er sich verletzt. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden bisher durch seine Karriere. Auch als er ständig noch nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat, hat er immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Und ja, das ist schade, aber so das totale Vertrauen scheint Karel Gerrards auch nicht in ihn gesetzt zu haben. Denn es dauerte ja unheimlich lange, bis er dann mal zum Einsatz kam. Er hatte ja schon viele, viele Monate bei den Profis trainiert. Und wenn ein Trainer dann so zurückhaltend ist, um einem Jungspieler eine Chance zu geben, dann beweist das eigentlich, dass er so ganz viel dann doch nicht von ihm hält. Insofern überrascht mich jetzt der Wechsel dann doch nicht.
Es ist ja ohnehin auffällig, dass von den, du hast die drei gerade genannt, Van der Sloot, Kasparov und Castelle. Das waren ja die drei, die ja immer so ein bisschen unter Beobachtung standen, wo man immer dachte, die werden jetzt aber hochgezogen zu den Profis, von denen ist jetzt keiner hier. Und ich bin da völlig bei Frank. Also Karel Gerrards hat jetzt lange genug mit den Jungs gearbeitet. Van der Sloot hat ja auch seine Einsätze dann am Ende der Saison gehabt. Genau. Und ich glaube, wenn er wirklich hundertprozentig davon überzeugt gewesen wäre, dass er die drei oder einen von den dreien unbedingt hätte behalten wollen, dann hätten sie es auch gemacht. Van der Sloot soll ja ein Angebot bekommen haben, soll es abgelehnt haben. Und ich denke, dann wäre Schalke schon auch dazu in der Lage gewesen, nochmal nachzubessern. Mhm. Aber die Überzeugung fehlte offenbar. Mhm. Und bei Castelle und Kaparos genau das Gleiche. Und dann muss man irgendwo auch dem Trainer vertrauen, dass der dann halt sagt, dann nachhaltig können die mir hier bei den Profis nicht so helfen, wie wir uns das wünschen würden.
Und die Knappenschmiede hat ja einige Namen, die jetzt auch genannt wurden und die auch den Profikader hochgezogen worden sind. Die kann ich mal ganz kurz nennen. Emanuel Giamfi, den hatte ich tatsächlich bei Testspielen schon gesehen und auch ist mir auch schon aufgefallen, ja. Aber auf dem Schirm hatte ich den nicht, dass er dann direkt zu den Profis hochgezogen wird. Max Grüger, Der hat auch öfter mal Eindruck hinterlassen bei den Testspielen.
Der ist ein Kirchener Junge, ne?
Mein Nachbar,
wenn ich das so ja. Tristan Osmani, habe ich beim Auftakttraining auch gesehen, der U23, also die sind, haben damit trainiert, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Vitali Becker.
Das sind ja, so die Vitali Namen. Becker war ja der A-Jugendliche, der als erstes einen Profivertrag bekommen hat. Das war ja dann schon nach dem Trainingslager, der war ja mit in Albufera mit dem Max Krüger zusammen und ist ein Verteidiger und der hat offenbar den besten Eindruck gemacht und deshalb ist da dieser sein Profivertrag schon so früh über die Bühne gegangen. Bei den anderen muss man dann schauen, wie sich das dann entwickelt wird, aber Max Krüger hat auch ist defensiver Mittelfeldspieler, also der hat auch eine hohe Spielintelligenz in meinen Augen und den hat Norbert Elger, das muss man hier auch mal lobend erwähnen, sehr gut entwickelt, denn im ersten A-Jugendjahr hat Max Krüger bei ihm eigentlich noch gar keine so gute Rolle gespielt, aber dann wurde mir eben berichtet, dass Elgert gesagt hat, Max, im zweiten Jahr wirst du durchstarten, ich glaube an dich und er hat ihm auch so viel Selbstvertrauen eingeredet, dass er dann auch richtig durchgestartet ist und ist ja auch Jugendnationalspieler, hat einige Länderspiele auch gemacht und von daher kann man auch von ihm wahrscheinlich etwas erwarten.
Ich könnte mir vorstellen, weil wenn du im Moment, wenn du so mit den Schalker Verantwortlichen sprichst, dann spielen diese Namen noch keine Rolle, wenn es um mögliche Startformationen oder auch Kader, um den inneren Kader geht, spielen die noch nicht die große Rolle. Ich könnte mir also schon vorstellen, dass der eine oder andere davon die Saison nicht auf Schalke erleben wird, sondern dass man vielleicht auch jemanden ausleiht. Es gibt jetzt auch diese Kooperation mit Venlo, vielleicht bietet sich ja da was an. Entscheidend ist letztlich, was die Jungs selber daraus machen, dass sie sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass sie jetzt den Profivertrag haben, sondern dass sie jetzt auch wirklich zeigen, dass sie unbedingt dabei sein wollen. Ich möchte noch mal kurz auf Klaus Fischer. Ich komme jetzt drauf, weil ich vorhin mit ihm noch telefoniert habe. Und der wird immer ganz engagiert, wenn es um junge Spieler geht, weil er hat manchmal den Eindruck, dass Spieler, die den Sprung von der knappen Schmiede zu den Profis schaffen, dass die dann im Grunde damit zufrieden sind und dass die dann sagen, so, jetzt habe ich es geschafft und der richtet sich dann immer fürchterlich auf und sagt, nee, aber das ist doch erst der Anfang. Die müssen frech sein, die müssen dem Trainer jeden Tag zeigen, ich will in diese verdammte Starthelf, ich will spielen, ich muss spielen, du hast überhaupt keine andere Chance, als mich spielen zu lassen. Und dann erzählt Klaus Fischer immer von Bernd Thiele. Der kam mal aus der A-Jugend, der war glaube ich auch 17 erst, das war Anfang, Mitte der 70er Jahre, beinharter Verteidiger, war ein richtig, ich war so gegen den hätte ich glaube ich nicht gerne gespielt.
Spielerisch limitiert,
aber beinharter Verteidiger, galt glaube ich sogar mal als Erfinder der Blutgrätsche oder wie auch immer, oder hat die zumindest dann gut kopiert. Und dann erzählt der Klaus hier mal und sagt, der war beim ersten Training, das Training war noch keine 10 Minuten alt, da hat er mich schon dreimal von den Beinen geholt. Genau. So, und dann bin ich aufgestanden und wieder ein viertes Mal. Er wollte dem Trainer Ivica Horvat damals, glaube ich, einfach zeigen, ich muss spielen, ich will spielen. Und er hat auch gespielt und hat viele Spiele für Schalke gemacht, dann nach Hannover gegangen, leider viel zu früh verstorben.
Die Geschichte kenne ich auch, der hat das schon im Legendentalk erzählt.
Ich nicht. Nee, der Klaus. Ach so, ich dachte, ich hätte die schon irgendwo erzählt. Abholen. Um Gottes Willen.
Liebe Grüße an Klaus und an Abi. Abi wird uns sicherlich auch zuhören. Jetzt mal wieder so ein kleiner Seitenausflug. Ne? Wir sind
Aber wir kommen jetzt wieder zurück.
Wir kommen jetzt wieder zurück.
Und es hat ja auch ganz konkret mit dem Thema zu tun. Transfermarkt, junge Spieler. Hast du die jetzt nur aus politischen Gründen geholt, um zu dokumentieren, wir setzen jetzt hier auf die Jugend oder sollen die wirklich eine Rolle spielen? Und da sage ich, das entscheiden die Jungs zum Teil aber auch selbst, wie sie sich jetzt in Zukunft präsentieren. Ich fände es schade, wenn die jetzt wieder nur so mitlaufen, dass du die jetzt einfach nur hast, um deinen Altersdurchschnitt zu senken.
Nochmal zum Thema gerade junge Spieler. Es kommt ja auch einer zurück. Da bin ich ein bisschen irritiert über die Entwicklung. Das ist Justin Hekeren. Weil da sagte ja Karel Gerrards, als der dann verliehen wurde nach Mas Mechelen, ich halte von dem unheimlich viel. Der wird nur verliehen, weil er bei uns jetzt keine Spielpraxis hat, weil er an Marius Müller nicht vorbeikommt. Aber wenn er wieder zurückkommt, dann spielt er eine Rolle. Also diesen Eindruck hat er immer in Hintergrundgesprächen auch erweckt. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass Hekeren eben, er kommt zurück und wahrscheinlich spielt er doch keine Rolle. Und da könnte ich dann schon verstehen, dass er ein bisschen sauer ist oder irritiert, sagen wir mal so.
Zweiter Torhüter auf Schalke spielt keine Rolle, klingt aber auch schon hart, ne?
Ja, aber Schalke hat ja jetzt so den Eindruck erweckt, als wenn Ron Torben Hoffmann die Nummer 1 sein wird aus Braunschweig. Dann hat ja Hekeren nichts gewonnen, wenn Hoffmann die Nummer 1 ist und er verletzt sich nicht, was ich ihm ja auch nicht wünsche, dann sitzt Hekeren dann jetzt wieder hier auf der Bank. Das ist schon für mich ein bisschen komisch.
Genau, die Frage ist ja auch, ob Hekeren damit zufrieden ist. Im Grunde ist er ja nach allem, was er jetzt auch in Belgien wohl gezeigt hat, ist er ja
da eigentlich er
dann
gut.
Als Nummer 2 in der zweiten Liga ist er eigentlich dann schon ein bisschen unterbewertet. Also dann kann er ja schon durchaus nach höherem streben. Mhm. Nummer 1 wird aber erstmal Hoffmann sein. Ich könnte mir also schon vorstellen, wir haben übrigens gerade über Luca Pottlich nicht gesprochen.
Genau.
Der gehört noch nicht offiziell zum Profikader, hat einen Fördervertrag, wird aber ja wahrscheinlich zum Profikader dann gehören. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du mit der Konstellation Hoffmann, Pottlich und Michael Langer in die Saison gehst und dass du mit Hekeren irgendwas, weiß ich nicht, wenn ein gutes Angebot vielleicht für ihn kommt oder wenn du
also noch direkt mal, verkaufen.
Noch mal, keine Ahnung, oder nochmal ausleihen kannst. Mhm. Weil ich weiß immer nicht, Frank, ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja ein Fan des absolut auf höchstem Niveau stattfindenden Trainings, aber brauchst du wirklich jeden Tag immer 4 Torhüter?
Nee, also 4 finde ich auch zu viel. Nur trotzdem ist die Konstellation dann ein bisschen pikant in meinen Augen, weil Michael Langer möchte ich nicht zu nahe treten, aber und er hat ja auch gute Leistung gebracht, als er eingewechselt wurde oder als er mal aushelfen musste, aber er ist jetzt 39 Jahre und Pottlich ist ein super Talent, ohne Frage. Der wird ja immer schon reflexartig an Manuel Neuer erinnert, von der Statur her, und der bringt viel, viel mit. Aber jetzt stell dir mal vor, du verkaufst oder leist den Hekeren aus, gehst nur mit 3 Torhütern und der Hoffmann, dem passiert was, dann hast du einen fast 40-Jährigen und einen, der keine Zweitliga-Erfahrung hat.
Ja, aber warum hab ich den Vertrag mit Michael Langer dann verlängert? Wenn ich von vornherein davon ausgehe, im Grunde ist mir das zu riskant, dass er spielt, wenn sich einer der anderen verletzt.
Mm. Hast du recht,
dann darf ich den Vertrag nicht verlängern.
Genau.
Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich traue mir das durchaus noch zu, den Vertreter zu spielen. Mhm. Pottlich kann ich zu schlecht oder kann ich nicht seriös genug beurteilen, war jetzt, glaube ich, auch verletzt.
Ja, genau.
Aber dann finde ich an der Konstellation irgendwas seltsam. Und
ich bin eigentlich der Meinung,
4 Profi-Torhüter die komplette Saison
brauchst du nicht,
nee. Ist mir irgendwie zu viel. Wenn ich im Training für Spielform noch jemanden brauche, dann hole ich mir doch einen runter von der U23 oder aus der Jugend. Ich hole mir aus der U23 einen runter, René. So. Sag mal. Aber ich habe jetzt festgestellt, du hörst mir doch zu.
Ja, natürlich.
Ja, gut, okay.
Ja, so. Aber auf jeden Fall, du hast völlig also, recht.
Wisst,
ja, du hast völlig recht und deshalb finde ich das ja eben auch nicht glücklich da.
Luca Pottlich ist ja auch hochmotiviert, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Er war ist mit der U23 auf den Trainingsplatz gegangen, eine Woche früher ins Training gegangen.
Ja, unbestritten, aber gut, er hat ja auch einen Mittelfußbruch gehabt du musst dann natürlich sehen, dass du dann schnell in die Pötte kommst.
Schalke spielt aber einen Wettbewerb im Grunde.
Ja, da braucht man keine 4 Torhüter.
Die
sind doch nicht
mehr, die haben Champions League und so. Ja. Wenn du da 4 Torhüter hattest,
da sage ich, DFB-Pokal ist auch wichtig.
Unser Tor
zu Europa.
Aber selbst wenn du ins Finale kommen solltest, ist da ja jetzt nicht jede Woche irgendein Zusatz.
Nein, genau. Also ich sehe es ja genauso. 3 Torhüter reichen und du kannst ja immer dann, wenn mal Not am Mann ist, nimmst du einen aus der A-Jugend oder aus der U23 und hast ja gleichzeitig dann schon die Chance zu gucken, ist der vielleicht perspektivisch irgendwann nochmal was für die Profis.
Und ich glaube, vor allem Hekeren wird keinen Bock haben, wieder hier die gleiche Konstellation
zu haben. Genau, das glaube ich auch.
Es sei denn, sie sagen ihm, pass auf, Hoffmann und du.
Ja, ihr seid erstmal auf einer Ebene.
Ihr seid auf einer Ebene.
Ja. Werde ich den Trainer alles fragen nächsten
Zeit. Ja, das ist gut. Ja.
Jo. Nein, das war es noch nicht. Das war es noch lange nicht, Frank. Da kommst du ja nicht so früh raus. Nein, aber das Thema können wir jetzt abhaken. Wir haben die aktuelle Situation, gerade die Transfers ordentlich beleuchtet oder das, was jetzt auf Schalke passiert ist, und sind natürlich dann jetzt erstmal hochgespannt auf das, was ab morgen dann passiert, dann sehen wir endlich die Spieler wieder mal, können dann vielleicht ein bisschen mehr Einschätzungen abgeben und das alles wieder ein bisschen mehr einordnen, werden sehen, wer wie trainiert und vor allen Dingen wo trainiert. Also das mit Ralf Fährmann bei der U23 können wir nicht bestätigen, aber wird schon was dran sein.
Ja,
auf jeden Fall. Lass uns dann doch die Fragen der Wochen bearbeiten. Die hatten wir natürlich wieder gestellt und ihr habt geantwortet und das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Thema, was wir gerade hatten. Wie bewertet ihr die Arbeit von Ben Manga? Und 2000 Leute haben da mitgemacht und ich sage mal so, ich war überrascht. Es gibt Kategorien, ja, schon ganz gute Ansätze. Sehr gut, da gibt es nichts zu meckern. Das sind so die positiven. Durchschnitt kann ich auch noch als positiv. Durchschnitt, aber da muss noch was passieren. So, wer von den dreien hat was ganz vorne? Was glaubt ihr?
Ja gut, der letzte Transfer wird ja wahrscheinlich ihm wieder Pluspunkte
Ja, aber die Umfrage tatsächlich ist ja schon ein paar Tage,
ach so,
oder?
Ja, nee. Auf jeden Fall eine der positiveren.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Also tatsächlich 43% haben gesagt, ja, schon ganz gute Ansätze. Also noch nicht 100%ig zufrieden, ja. Aber 26% sagen, ja, da gibt es nichts zu meckern.
Ja. Okay.
11% sagen, Durchschnitt, da muss noch was passieren. Aber das hat mich dann doch verwundert. 11% sagen auch, geht so, zu viele unnötige Abgänge beim S04. Das ist wahrscheinlich dann sehr viel Folklore, die da mitspielt, bei denen, die abgestimmt haben und immer noch Spieler hinterher trauern, wie Keke Top zum Beispiel. Und das hat mich überrascht. Überhaupt nicht, also gar nicht. 7,5%. Die haben sich doch verdrückt, oder?
Also 7,5 haben jetzt gesagt.
Geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Oder André Hechelmann hat da die Umfrage getan. Nein, das war jetzt ein Spaß. Hat er vielleicht, aber der wird's nicht gewesen.
Ja. Also solche Umfragen sind immer eine nette Spielerei, aber man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also ich sehe die Problematik bei Bemanga sehe ich darin, ob ihm auch genug Zeit eingeräumt wird. Schalke ist ja immer notorisch dann ein bisschen aufgeregt und man muss diesen gerade den jungen Spielern auch eine gewisse Zeit geben. Aber das ist ja eben die Frage, wie läuft die Saison? Wenn sie gut starten, dann verzeiht man natürlich auch den einen oder anderen Fehlgriff, der dann vielleicht bei den Neuzugängen dabei ist. Wenn sie schlecht starten, dann ist sofort alles schlecht. Und deshalb schauen wir mal, sage ich mal.
Die Umfrage werde ich bei Spotify einstellen. Es gibt nämlich auch da jetzt die Möglichkeit, Umfragen mit einzustellen. Vielleicht stimmen ja die Podcast-Hörer und Hörerinnen anders ab, weil die Umfragen, die Fragen der Woche, die stellen wir ja unseren Lesern. Die sind auf unserer Schalke-Seite zu finden. Das Medienhaus Bau und der Runa richten. Norbert, du hast immer den charmanten Zusatz, Hellwege Anzeiger kommt auch noch, Münsterland-Zeitung. Da, überall findet ihr uns. Und dann haben wir noch eine Umfrage gemacht, die hat sämtliche Rekorde gebrochen. 10.000 Menschen haben da mitgemacht. Also da war ich auch sehr überrascht. Aber die Ergebnisse sind jetzt nicht so überraschend, aber können wir auch drüber sprechen. Wie optimistisch seid ihr hinsichtlich der Zukunft des FC Schalke 04? Ich sag mal kurz die Kategorien, die ist ganz einfach gehalten. Optimistisch, pessimistisch, neutral, sehr pessimistisch und sehr optimistisch.
Oder ist mir egal.
Ja, neutral ist mir egal. Irgendwie so ein bisschen.
Naja. Nee, ist mir egal, würde ja heißen, kein Interesse. Neutral ist ja
Also ich kann mir vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, Ben Manga hat gar keine gute Arbeit geleistet, aber ein Schalke-Fan, der sagt, mir egal, glaube ich nicht. Ja, wie würdet ihr es einordnen? Was für ein Gefühl habt ihr? Was haben die Leserinnen und Leser getippt?
Ja, Schalke ist ja dann, zumindest solange der Ball nicht rollt, ist ja Schalke eigentlich immer dann wahrscheinlich doch eher optimistisch und dann würde ich sagen, auch eine positive Kategorie.
Ja, glaube ich auch.
Ja, fast richtig, aber auch nur fast. Tatsächlich hält es sich richtig die Waage. Optimistisch, also sehr optimistisch sind nur 11%, optimistisch sind 29%.
Okay.
Sehr pessimistisch sind 11%, aber auch pessimistisch 25%. Also es ist alles relativ ausgeglichen. Ja. Neutral 23%.
Ja.
Die Frage stelle ich euch natürlich auch.
Spiegelt aber ja so ein bisschen auch die aktuelle Situation.
Genau.
Wieder, die ist aber ja auch dem Zeitpunkt geschuldet, in dem wir uns gerade befinden. Du kannst ja jetzt im Grunde noch gar nicht so richtig sagen. Ich vermute mal, wenn nach der Zukunft des FC Schalke 04 gemeint wird, dann ist natürlich damit verbunden, was kann die Mannschaft leisten? Wird die Mannschaft Fortschritte machen gegenüber der vergangenen Saison? Und das kannst du alles im Moment noch gar nicht so richtig bewerten. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da im Grunde so ein unentschieden Ergebnis rauskommt.
Ja, würde ich genauso sehen. Und ich sage dir, wenn du die gleichen Fragen stellen würdest, wenn der Spielplan raus ist, würde das schon wieder anders aussehen. Dann rechnen die Leute wieder hoch. Auf einmal ist das Anfangsprogramm geleicht. Dann wird wahrscheinlich der Optimismus verstärkt sein. Ist das Anfangsprogramm schwer? Ich sag mal, in Köln, zu Hause gegen HSV und weiß der Henker gegen wen dann noch, dann kann das schon wieder anders aussehen.
Gut, dann haben wir den Themenblock, die Fragen der Woche auch abgeklärt. Wie gesagt, neu auf Spotify habt ihr die Chance, dann auch jetzt Umfragen mitzumachen und auch die Möglichkeit, unseren Podcast als Vodcast zu sehen.
Fragen wir beide auf Spotify, ne?
Sensationell. In unserem Alter.
Gerne auch kommentieren, abstimmen. Da gibt es auch so Sternchen zu vergeben. Da freut man sich natürlich auch über ein hohes Ranking. Wenn ihr Kritik habt, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten über die Kommentarfunktion oder eine E-Mail. Alle Informationen findet ihr bei uns in den Shownotes. Und natürlich auch nochmal, kurzer Hinweis, die Informationen, wie ihr zu diesem tollen Schalke-Abo kommt. Wir haben heute, haben wir ja gerade schon gesagt, zusammengesessen und haben uns so ein bisschen über Podcast ausgetauscht, was wir in Zukunft verändern können, was wir verbessern können, was wir Neues anbieten können. Da gibt es einige Sachen, die euch in naher Zukunft erwarten dürfen. Wir haben neue Kategorien und eine Kategorie, die muss ich jetzt schon irgendwie anteasern, auch wenn es völliger, wir haben es ja noch nicht so richtig ausgetüffelt, aber der Norbert, der saß da heute und sagte dann bei einer bestimmten Kategorie, lass uns doch die Königsgrauen diese Kategorie benennen. Und alle guckten, waren kurz still und waren dann schwer begeistert von dieser. Die Königsgrauen.
Ich möchte, dass der Name dann ab jetzt aber auch
geschützt
urheberrechtlich geschützt ist. Und das war darauf gemünzt, dass Frank und ich heute gemeinsam in dem Podcast als Gäste sein würden. Und deswegen fiel mir dann spontan nach jahrelanger Tüftelei diesen Namen ein.
Aber das ist ja auch völlige Berechtigung, die Königsgrauen, wie wir das genau handhaben werden und welche Themen in dieser Kategorie beackert werden, das liegt ja natürlich, das müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, aber das trifft ja, ihr seid die Königsgrauen.
Ja. Ne? Du hättest natürlich auch sagen können, so Königsgrau seid ihr doch noch gar nicht.
Ja, aber gut, okay. Wir sind ja im Video zu sehen. Aber Norbert, du hast tatsächlich schon noch dunklen Haaransatz dran.
Dunkel? Ich war mal blond früher. Ich war strohblond. Echt? Na gut, aber das gehört jetzt alles nicht hin. Wir schweifen gerade wieder ab.
Was hattest du für Haarfarbe?
Dunkel. Nee, auch blond.
Auch blond. Ja. Die ehemaligen Blonden werden zu Königsgrauen. Königsblonden zu Königsgrauen. Ja, lass uns dann einfach mal über diese ganz verrückte Situation im ganzen Land sprechen. Es ist Fußball-Europameisterschaft und Deutschland spielt immer noch eine große Rolle. Ich bin selbst immer noch sehr überrascht und muss auch dazu sagen, ich war einer derjenigen, die zum Start des Spiels gegen wen haben wir nochmal gespielt? Gegen die Schweiz. gesagt habe, na, jetzt wurde ich doch bestätigt. Die ersten beiden Spiele, die waren einfach, die waren zu schlecht, die Gegner. Und das war vielleicht, hatten alle mal einen guten Tag. Ich wurde da so ein bisschen bestätigt und habe dann auch wieder voll draufgehauen und habe gesagt, naja, mehr als Achtelfinale ist da nicht drin.
Ja.
Jetzt kommt ein Schulterzucken beim Frank. Also, wie siehst du das?
Also ich bin auch nicht sehr optimistisch, muss ich wirklich sagen. Man muss jetzt mal abwarten, gegen wen Deutschland dann spielen wird.
Ja, aber entscheidet sich heute Abend, also wenn ihr den Podcast hört, ist das wahrscheinlich schon entschieden. Ja. Also wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es können vier Mannschaften sein, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, natürlich Heimvorteil, Euphorie und die Zuschauer spielen auch eine gewisse Rolle. Aber ich sehe die deutsche Mannschaft jetzt nicht so stark, als dass ich jetzt Wetten darauf abschließen würde, dass sie sich für das Viertelfinale qualifizieren.
Nee, Wetten würde ich auch nicht drauf abschließen, aber ich bin schon ein bisschen optimistischer, was die deutsche Mannschaft betrifft. Ich finde, du hast einfach geile Kicker da drin. Also wenn ich, wie jetzt Musiala, wenn ich die sehe, ich zähle auch Toni Kroos dazu. gehört für mich dazu. Du hast ja diese Situation im Sturm, dass du es dir im Moment noch leisten kannst, einen richtigen Mittelstürmer auf der Bank sitzen zu lassen und den mal kurz vor Schluss reinzuwerfen und dann macht er die Bude. Das ist ja auch ein Fund, dass das nicht zu unterschätzen ist. Du bist in der Tat jetzt gegen die Schweiz mal auf einen stärkeren Gegner getroffen, hattest da eine Probleme, aber das kann ja sogar auch ein bisschen heilsam sein, so ein bisschen Hallo-Wach-Effekt, dass du schon siehst, pass auf, so durchmarschieren wie in den ersten beiden Spielen. Und gegen Ungarn gab es ja auch schon ein oder zwei brenzlige Situationen. Mhm. Also du kannst nicht hier so durchmarschieren, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, sondern wir müssen auch widerstandskräftig sein. Und zumindest widerstandskräftig waren sie jetzt. Sie sind dann wieder zurückgekommen, haben nicht verloren. Und jetzt muss man einfach mal abwarten, gegen wen es dann geht. Es gab jetzt aber bis auf Spanien, und Spanien haben mir wirklich in diesem Spiel gegen Italien ausgezeichnet gefallen. Bis auf Spanien habe ich jetzt aber auch noch keine Mannschaft gesehen, von der ich annehmen würde, dass sie Deutschland aus dem Stadion schießen. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich glaube, England ist ja ein einigermaßen realistischer Gegner fürs Achtelfinale. Mhm. Also die haben mich bis jetzt überhaupt noch nicht vom Hocker gerissen. Und da sehe ich, zumindest Stand jetzt, sehe ich keinen Grund, warum Deutschland das dann nicht gewinnen sollte. Und alles, was danach kommt, das ist dann ja auch immer Tagesform und gegen wen spielst du dann? Da spielen ja dann doch immer.
Ja, Viertelfinale könnte
Spanien schon Spanien sein, genau. Und dann musst du natürlich schon an die oberste Grenze gehen. Aber wie Frank schon sagt, ich glaube, dann kann auch der Heimvorteil noch eine große Rolle spielen. Dann warten wir mal ab.
Also Spanien ist auch nach den Eindrücken, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber Spanien ist für mich auch der Top-Favorit, weil sie sind ja ein bisschen auch von diesem Tiki-Taka-Fußball jetzt weg. Sie können ja jetzt alles spielen. Die machen Gegenpressing, sie machen überfallartige Angriffe. Also das war schon begeisternd, was sie da gegen Italien gezeigt haben. Und sie scheinen ja auch in konditionell hervorragender Verfassung zu sein. Und der Trainer konnte sich ja jetzt sogar den Luxus erlauben, auch wenn es nur der Gegner Albanien war, und hat 10 Spieler von der Elf, die er davor zum Einsatz gebracht hatte, auf der Bank gelassen. In der Startformation, das zeigt ja schon, was diese Mannschaft für ein Potenzial hat.
Sowas kann aber auch in die Hose gehen.
Albanien war jetzt
Wenn du die Ursprungstruppe aus dem Rhythmus reißt, Nagelsmann hat es ja genau anders gemacht.
Ja, ja, richtig.
Ist natürlich ein bisschen dadurch dann bestraft worden, dass Tadi gelbe Karte gesehen hat. Ja, der war ja schon vor. Übrigens noch ein Foul gegen Breel Embolo.
Ja, der Breel, der Alte.
Ja, aber da sage ich mir dann auch immer wieder.
Frank, der hat gut, jetzt, dass du deinen normalen Zusatz jetzt weggelassen hast.
Frank, der hat jetzt bald 70 Länderspiele für die Schweiz gemacht. Und die Schweiz sind mittlerweile oder sind eine gute Fußballnation. Das heißt, der Junge kann gar nicht so schlecht sein,
wie der hier auf Schalke
teilweise gemacht wurde. Nein. Also ich traue auch dem immer noch so ein bisschen nach, dass der hier nicht ins Rollen gekommen ist, weil ich halte den eigentlich für einen richtig guten.
Ja.
Der hat so viele, der hat so viele, viele herausragende Qualitäten, aber ist natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
Nein, mein Zusatz oder mein Satz, den ich nicht ganz ausgesprochen habe, der bezog sich eher darauf, dass der körperlich so robust ist, wenn du mit dem zusammenstößt, da kannst du dich verletzen. Ja. Das ist schon. Ja. Das ist für mich dann keine Überraschung. Also.
Zwei Spiele finden noch in der Veldins-Arena statt, oder besser gesagt, jetzt in der Arena auf Schalke. Morgen Georgien, Portugal, Ronaldo. Für mich gehört Portugal tatsächlich irgendwie auch mit zum erweiterten Favoritenkreis. Also das, was die da gespielt haben.
Also vor allem jetzt im letzten Spiel haben sie mich überzeugt. Da gebe ich dir völlig recht. Und auch wenn der CR7 jetzt 39 Jahre alt ist, ist immer noch unglaublich, was der auf den Platz bringt. Und das kann er eitel sein, so wie er will, aber der pflegt seinen Körper, der Mann. Und der weiß, worauf es ankommt.
Portugal ist für mich auch so eine Turniermannschaft. Die sind, glaube ich, total ehrgeizig. Ja. Ich meine, ehrgeizig sind die alle, die da spielen. Ja. Aber die haben, glaube ich, diesen unbedingten Siegeswillen. Und wir reden alle immer über Ronaldo, aber da spielt ja noch einer mit, der ist ja noch älter. Der ist, glaube ich, mittlerweile
41.
Über 40. Ja, so, und da siehst du mal, bei uns wurde er,
glaube ich. Und das sieht man ihm aber auch an.
Ja, aber trotzdem, dieser Ehrgeiz, den der Norbert sagt.
Der hält doch dahin irgendwie den Laden zusammen und glaubt man nicht.
Also er braucht ja nicht mehr aus finanziellen Gründen eine EM spielen. Wenn du mit 41 Jahren noch spielen willst, das zeigt ja schon, das ist der klare Beweis, wie ehrgeizig dieser Mann sein muss. Der muss ja keinem mehr was beweisen. Das
ist Trainingsgruppe mit Ronaldo, ne?
Ja. Ich glaube nicht, dass der portugiesische Trainer den aufstellt, weil es da irgendeine persönliche Bande gibt, sondern der wird das schon nach Leistung machen. Genau. Das heißt, dieser Pepe ist mit seinen 41 Jahren immer noch besser offensichtlich als ganz viele andere portugiesische Innenverteidiger. Also da ziehe ich absolut den Hut vor, weil uns wurde ja hier neulich auch mal, glaube ich, der Vorwurf gemacht, wir würden zu viel über das Alter reden, über das Alter der Spieler.
Stimmt.
Und jetzt möchte ich das mal...
Luka Modric gestern Abend.
Jetzt möchte ich mal eine Lanze brechen, auch für die älteren Spieler.
Ist natürlich immer schwierig. Es passiert auch vielen Spielern, dass sie den Absprung nicht schaffen, aber denen habe ich eben überhaupt nicht den Eindruck. Die sind immer noch so heiß und
Also mein Geheimtipp wäre Dänemark tatsächlich, aber das wäre dann, glaube ich, schlecht für Deutschland. Außer die wären heute Abend Tabellensieger, dann nicht.
Ja.
Also Dänemark und Österreich.
Ich bin sehr gespannt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann hat Österreich schon gespielt
gegen
die Niederlande. Genau. Da bin ich immer sehr gespannt, die spielen am heutigen Dienstag,
Ich kann es ja genau, in ein paar Minuten ist schon Anstoß. In 11 Minuten. Aber das ist für euch uninteressant. Wenn der Podcast online ist, dann ist das Spiel schon vorbei. Und dann steht auch unser Gegner fest für kommenden Samstag. Ne?
Genau.
Spielt dann die deutsche Mannschaft an Dortmund. Das steht auch schon fest.
Man kann es sich nicht aussuchen.
Tja, aber für Füllkrug natürlich.
Ja. Ne? Was mir am besten bei dieser EM gefällt, das ist das Comeback der Weitschüsse. Sogar die Spanier machen es mittlerweile.
Ja.
Ich glaube, es war bei der WM in Katar, da saß meine Mutter, auch damals schon über 90, leidenschaftlicher Schalke-Fan und alles geguckt, Fußball, was im Fernsehen kam, saß vorm Fernsehen und war völlig entsetzt und sprach mich an, hör mal, da schießt überhaupt keiner mehr von weiter weg. Ja, ich sag, du hast völlig recht, aber gehört heute zum modernen Fußball nicht mehr dazu. Heute wird ins Tor kombiniert. So, und ich freue mich jetzt einfach auch für meine mittlerweile leider verstorbene Mutter, dass jetzt wieder die Fernschüsse in Mode gekommen sind, dass man nicht versucht, alles bis über die Torlinie noch zu kombinieren mit noch einem Pass und noch einem Querpass, sondern dass man einfach mal wieder die Traute hat, mal aus 20 Metern auch mal wieder drauf zu hämmern. Und da ist ja, glaube ich, das ein oder andere Tor auch schon rausgefallen.
Und da finden wir auch den Weg dann zum FC Schalke 04, denn die haben ja in der letzten Saison auch wenig Weitschüsse. Also ich wüsste jetzt nicht, gibt es ja auch keinen Spezialisten, der mal aus der zweiten Reihe richtig abzieht, oder?
Vielleicht ändert sich das jetzt auch alles, ne?
Also was hoffen. Ne?
Jetzt wollte ich gerade was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja. Also EM, schön im eigenen Land. Deutschland ist noch dabei. Ich denke, wir werden uns noch auf ein paar schöne Tage einstellen können. Aber dann wird es auch wieder Zeit, ne? So ein bisschen Zweitliga-Fußball. Das macht schon irgendwie... Frank ist skeptischer. Mir macht sehr viel Spaß. Also ich habe mich... jetzt nicht, also ich freue mich darauf, dass es bald wieder losgeht.
Du hast ja auch viele Dinge, die einfach neugierig machen, auch auf die zweite Liga. Du kennst meine Meinung, zweite Liga, erste Liga, Traditionsvereine, alles gut und schön, aber die erste Liga wäre schon besser. Mhm. Aber du hast den ersten FC Köln, der, glaube ich, gerade versucht, seine Abstiegsmannschaft zusammenzuhalten, weil sie eben diese Transfersperre auch haben. Da bin ich mal gespannt, wie die dann in der zweiten Liga funktionieren. Du hast den HSV, der jetzt wieder einen neuen Anlauf startet mit Stefan Kunz und mit Steffen Baumgart. Du hast Miro Klose, erster FC Nürnberg, einen hochinteressanten Trainer, finde ich. Da lasse ich mich mal richtig überraschen, wie und ob das funktioniert. Also da ist auch in der zweiten Liga, ist jetzt mal völlig unabhängig von Schalke, da sowieso. Aber da ist auch nächste Saison wieder reichlich Dampf drin.
Hatte ich ja in dem letzten Podcast erwähnt, ne? Da habe ich ganz groß gepokert und habe gesagt, dass Miro Klose der erste Kandidat ist, der wieder die Segel streichen muss. Aber lassen wir uns überraschen und drücken ja auch den ersten FC.
Dann hast du auf jeden Fall ein bestimmtes Grundvertrauen in Karel Gerhard, dass du ihn nicht als Nummer 1.
Nee, also den sehe ich auch noch in der übernächsten Saison als Trainer, wenn wir dann wieder Bundesliga spielen.
Dann wäre Karel Gerhard, wir haben da vorhin ja mal so ein bisschen drüber geflaxt, wenn das so wäre und Schalke würde nochmal nach Mittersill ins Trainingslager fahren.
Ah, stimmt, ja.
Nach David Wagner erst Der zweite Schalker Trainer, der eine Sommervorbereitung in Mittersil zweimal hintereinander.
Wobei ich davon ausgehe, weil der Vertrag...
Ja. Aber Mittersil ist ja...
Läuft der Vertrag aus.
Ja, okay. Dann sagen wir Sommertrainingslager.
Ja. Dann werden sie nicht machen.
Ja. Frank, du hast ja ordentlich was auf der Brust, ne? Also wenn ich jetzt mal so auf den Terminplan gucke.
Ach so.
Ja. Es kommen einige Testspiele.
Ja.
Dann kommt das Trainingslager.
Ja.
Und im Trainingslager zwei Testspiele, genau. Gegner Champions League Niveau.
Den einen Namen kann ich nicht aussprechen.
Deswegen habe ich mir die Notizen gemacht.
Jetzt kommt seine Notizen.
Ich bin jetzt nicht unhöflich, ich muss jetzt mal da unten gucken. FC Midtjylland, würde ich mal sagen.
Genau,
ja. Der dänische Meister.
Ah, gegen die haben wir doch schon mal gespielt.
Schon öfter. Ja. Ist schon, eigentlich auch ein bekannter Name, nur für mich ist der unaussprechlich.
Martin Freisel im Tor.
Übrigens. Genau. Und dann ist noch Dynamo Kiew, auch natürlich ein Name mit Klang. Ja.
Also die beiden Spiele, ich vergesse das immer, dass ich zum Mikro muss, die beiden Spiele finden im Rahmen des Trainingslagers statt.
Genau.
In Mittersil, oder besser gesagt, eins in Mittersil direkt, das ist gegen Kiew.
Das andere gegen Insalfelden.
Das war
letztes Jahr auch so, dass da muss man schon eine Stunde, anderthalb Stunden muss man da schon einrechnen, das ist weiter
weg.
Und
immer irre heiß, ne? Alle Testspiele, die erinnere ich mich auch ganz gut, immer sehr, sehr heiß. Ja, vorher findet aber dann nochmal ein Testspiel in Rating statt gegen die Spielvereinigung Felbert.
Mhm.
Und am 6. Juli, also zwei Tage bevor es losgeht ins Trainingslager, ein Blitzturnier beim SV Meppen in Meppen. Da bist du auch?
Ja, ich werde mal sehen.
Ja, also ihr seid bestens informiert auf unserer Schalke-Seite und es werden auf jeden Fall spannende, ereignisreiche Tage. Schalke-Tag können wir auch noch sagen. Oh, nee, das nächste Testspiel nach dem Trainingslager auch direkt gegen den SC Werl. In Werl, dann ist Schalke-Tag und da findet dann auch nochmal drei Tage später ein Testspiel gegen FC Twente statt in Mahl. Mhm. Aber auch, es gibt zweimal das Spiel Schalke gegen Twente, einmal Traditionsmannschaft.
Im Rahmen des Schalke-Tags am 21.
Ja, am 21. Ja. Also ordentlich was los und
normalerweise müsste jetzt damit das Testspielprogramm eigentlich zu sein. Vielleicht machen sie noch kurz vor dem Saison, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kommt natürlich darauf an, 2. bis 4. August, wann sie dann spielen werden.
Aber hatten sie nicht sonst immer noch einen Gegner in der Arena vor dem?
Ist schon länger nicht mehr. Im Schalke-Tag.
Letztes Jahr war es ja, glaube ich, Twente.
Genau. Werder Bremen, oder?
Letztes Jahr.
Das war in der Winterpause.
Werder Bremen war mal im Winter. Letztes Jahr war es Twente. Da hat sich Leo Greimel doch so schwer verletzt.
Genau. Ja, aber jetzt, wenn am 24. Das letzte bisher bekannte Testspiel terminiert ist, ist ja nur noch eine Woche Zeit.
Dann können sie nichts mehr machen.
Dann können sie ja normalerweise nichts mehr machen.
Und warum in Mahl?
Auch wegen der Europameisterschaft?
Nee, die ist dann vorbei. Sind da nicht Konzerte?
Konzerte, genau.
Rammstein.
Ja, richtig.
Ja, liebe Leute, da wollen wir mal diese ganze Sache heute hier schalke-technisch abschließen. Und ich frage mal locker in die Runde, bevor wir hier zum Abschluss kommen. Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Auf dem Herzen direkt nicht. Was mich schon wieder beeindruckt hat, ist, dass die Schalke Auswärtsfahrer sogar schon vor dem Saisonstart aktiv sind, nämlich kurz nach Bekanntgabe des Schalker Testspiels gegen Felbert oder als bekannt war, dass das Spiel in Ratingen stattfindet, kam kurz danach schon der Hinweis auf der Schalker Homepage, dass die Stehplatzkarten bereits alle vergriffen sind. Und das finde ich natürlich, gerade nach der Saison, die Schalke da hingelegt hat, finde ich das schon wieder sehr positiv erstaunlich.
Und dass Schalke sich genötigt sieht, morgen das Training, das ja nur medienöffentlich ist, sofort im Livestream dann auch zu übertragen. Das würden sie ja nicht machen, wenn sie sich davon keine Resonanz versprechen. Also wahrscheinlich werden da schon viele Schalke-Anhänger mit Argusaugen verfolgen, was da los ist.
Hätten die es nicht gemacht, hätten wir es gemacht. Wir hätten live berichtet, aber so macht es der FC Schalke 04. Wir werden aber trotzdem morgen berichten.
Ja,
natürlich gucken wir da ein bisschen anders drauf. Also Schalke wird das Training sicherlich übertragen und auch kommentieren.
Ja.
Aber vielleicht gehen die nicht so ins Detail, wie wir es vielleicht tun würden. Und gerade mit Blick auf die Spieler, die vielleicht dann nicht mehr die große Rolle beim FC Schalke 04 spielen. Ich habe aber auch noch was auf dem Herzen. Bevor wir zum Abschluss kommen. Wir haben ja vor, in naher Zukunft, also eigentlich glaube ich, werden wir das machen, wenn die Saison wieder losgeht. Jetzt macht es noch keinen Sinn. Ich finde es immer hochspannend, dass zu hören und zu lesen, wie Schalke-Fans, die Schalke leben, die Schalke jeden Tag verfolgen, die zu Auswärtsspielen mitfahren, die bei allen Heimspielen sind, wie die ganze Sache so manchmal beurteilen. Und das finde ich wirklich spannend. Und oft wurde ich schon, wieder mal ein bisschen runtergezogen von meinem Denken und habe dann das mit einspielen lassen und habe gedacht, ja, so macht das Ganze einen Sinn. Und es gibt ja einen sehr tollen Podcast, das ist der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalke seid, mit denen hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen Austausch und Kontakt. Und die wollen wir in naher Zukunft einfach mal auch immer mit zu Wort kommen lassen. Vielleicht einmal im Monat, dass wir da uns mal zusammensetzen, 10 Minuten, Viertelstunde, dass die ihre Sichtweise mal uns erklären, wie die ganze Situation bewerten und wie wir das natürlich bewerten und wie wir es jetzt sowieso in unserem Podcast dann einordnen. Also darauf freue ich mich. Und die haben uns letzte Woche auch erwähnt, die haben mal so alle Podcasts zusammengestellt, die es so gibt, die Schalke-Themen behandeln. Und dann haben die, ganz witzig, wie ich fand, jeden Podcast auch ein Lied zugespielt. Also wenn der Podcast ein Lied wäre, was wäre dieser Podcast für ein Lied? Ich weiß jetzt, wenn ich den Namen sage, ich hoffe, ihr wisst wenigstens, wen ich meine. Kennt ihr die Gruppe Coldplay?
Ja, sicher.
Sag mal.
Eine Beleidigung.
Also ich möchte nicht sagen, dass der Kollege Tim vom knappen Cast mehr als die Hälfte der Lieder nicht kannte. Also da habe ich auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, Tim. Viele Grüße gehen raus. Nein, aber Coldplay an sich war, weil wir so relativ modern sind und tatsächlich wurde gesagt, ich hätte eine schöne Stimme. Also ich kriege auch ein bisschen Lob ab, nicht nur der Frank und der Norbert. Aber da hat der Marco voll ins Schwarze getroffen, weil es eine meiner Lieblingsbands ist. Und da lasse ich mich gerne mit vergleichen. Ich hatte mir auch vorgenommen, ein Lied für euch zu finden. Habt mir dann den Kopf zermartert, aber das habt ihr ja dann selbst gemacht zum Schluss. Darum liebe Grüße. Ich hätte vielleicht eine andere Wahl getroffen, aber das können wir ja beim nächsten Mal ausplaudern, wenn wir das erste Mal uns austauschen. Darauf freue ich mich. Euch möchte ich auch gerne Danke sagen. Ich werde jetzt so langsam die Musik einspielen und ich hoffe, dass wir es heute schaffen, nicht über die Musik hinaus zu quatschen. Das gelingt mir in aller Regelmäßigkeit, obwohl ich hier immer eine Uhr sehe. Ich weiß, diese Musik geht jetzt noch 39 Sekunden. Und trotz alledem kommt gleich der Norbert bestimmt wieder um die Ecke und dann will noch einen raushauen. Nein, ich danke, dass ihr beide da wart. War schön. Ich denke mal, werden wir vielleicht einmal in der Saison machen, ne? Dass wir uns zu dritt hinsetzen. Ja. Und ich freue mich auf spannende, ereignisreiche Tage. Denkt dran, morgen Trainingsauftakt. Am Donnerstag könnt ihr selbst dabei sein. Aber vorher könnt ihr das bei uns alles nachlesen auf unserer Schalke-Seite. Auf unserer Schalke-Seite bei den Ruhrnachrichten und dem Medienhaus Bauer. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Glück auf und tschüss.
Glück auf. Tschüss.